Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Architektur und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Stefan Böck. Bei mir im Studio ist diesmal wieder mein Kollege Martin Heermann, der Chefredakteur der österreichischen Bauzeitung. Herzlich willkommen, lieber Martin.
Hallo, herzlich willkommen.
Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, mit dem wir über Forschung und Innovation sprechen wollen. Gunter Graupner von der Zukunftsagentur Bau. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, da sein zu können.
Gunter Graupner ist Geschäftsführer der Zukunftsagentur Bau, in der Branche auch als ZAB bekannt. Und er leitet seit mehreren Jahren das Kompetenzzentrum Bauforschung. Unter seiner Führung werden Forschungs- und Innovationsprojekte in der Bauwirtschaft koordiniert und umgesetzt. Mit einem besonderen Fokus auf Themen wie nachhaltiges Bauen, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft. Viele dieser Themen haben wir in den vergangenen Folgen schon diskutiert. Diese Themen bewegen die Bauwirtschaft ganz enorm. Ich würde Sie bitten, Herr Graupner, erzählen Sie uns doch, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was macht die Zukunftsagentur Bau und was sehen Sie als Ihre Aufgabe dort?
Ja, kurz zusammengefasst, die Zukunftsagentur Bau ist sowas wie der Forschungs- und Innovationsarm des österreichischen Baugewerbe, also sprich der österreichischen Baumeister. Und warum gibt es uns? Wir haben 2009 festgestellt, dass Innovation bei KMU-Betrieben nicht ganz so einfach ist und dass es gerade bei Betrieben, die kleiner als 50 Personen sind, es so ist, dass man sehr, sehr schwer Forschung und Innovation vorantreiben kann. Und deswegen sind wir dann gegründet worden und haben gesagt, wir versuchen Brancheninteressen oder Brancheninnovationen bewusst für die Betriebe zu treiben und das Wissen dann wieder zu ihnen zurückzuspielen.
Wenn wir hier von Betrieben sprechen, dann sprechen wir von den ausführenden Betrieben, nehme ich an, also von den Baumeistern.
Genau, also wir grundsätzlich ist die Baumeisterbefugnis ist natürlich nicht nur ausführend, der Baumeister darf genauso planen, genauso Erdbauarbeiten machen. Also die Befugnis ist ein bisschen breiter, das ist klar, aber der Fokus von uns ist Ausführung am stärksten, aber natürlich auch Planung.
Wieso ist Innovation und die damit verbundene Forschung denn da so wichtig? Warum brauchen gerade auch die Kleinen hier diesen Anschluss?
Das ist eigentlich eine ganz, ganz berechtigte Frage, weil die Großen machen sich die Innovation selbst. Die Kleinen machen es innerbetrieblich auch. Es gibt aber Interessen, wo man einfach sagt, da entsteht ein Brancheninteresse, wo ich einzelbetrieblich keinen Vorteil daraus generieren kann. Ich muss aber mithalten, um am Markt weiterhin bestehen bleiben zu können. Und das, glaube ich, ist unser Zugang. Wir versuchen, Lösungen zu finden. Wir versuchen, mit Ergebnissen den Betrieben auch wieder was zurückzugeben oder ihnen eben sie mit Argumenten zu unterstützen, wie sie besser gehört werden können.
Mhm. Und wie ist denn, wenn man es von der umgekehrten Perspektive betrachtet, wie finden Sie denn die Betriebe vor oder denen Sie was vermitteln? Wie viel Hunger ist da für Wissen? Wie viel Bedarf? Oder wie viele Wissenslücken sind da auch vielleicht zum Teil da?
Also das ist ganz unterschiedlich vom Thema her. Also das entsteht auch so, je nachdem, was für Thema wir gerade bearbeiten. Ich glaube, unser Fokus ist auch der, wie kommen wir zu den Themen? Ich glaube, das ist die noch spannendere Frage. Und da ist es so, dass dadurch, dass wir über die neuen Landesinnungen sehr, sehr eng mit den Betrieben vernetzt sind, werden die Betriebe raufgespielt in Richtung der Landesinnung. Und dann wird entschieden, ist es ein Thema, dem sich die Branche stellen kann und muss. Und dann arbeiten wir das für die Betriebe eigentlich aus. Und damit haben wir natürlich diesen Vorteil, dass wir ganz nah an den Betrieben dran sind und vielleicht manchmal nicht so weit weg sind wie andere Forschungsinstitutionen, die sowas machen.
Können Sie uns ein Beispiel geben für so ein Projekt, das auch bei den Betrieben wirklich auf sehr offene Ohren gestoßen ist?
Also ein klassisches Beispiel war die Bauteilaktivierung. Da sind wir eigentlich schon seit Jahren an dem Thema dran. Das war was, wo die Baumeister gesagt haben, naja, das ist doch ein Bauteil, das wir sowieso errichten. Warum nicht mit zusätzlicher Intelligenz versehen das Ganze? Mhm. Und haben das dann über Jahre eigentlich gemeinsam mit anderen Institutionen bearbeitet und jetzt ist es gerade bei Ihnen im Wiener Raum eigentlich bei den Bauträgern fast nicht mehr wegzudenken, weil jeder oder weil sehr viele sagen, ich will das Thema Kühlung mitverkaufen und deswegen mache ich das. Natürlich waren da einige Learnings auch drinnen, ja, in diesem Prozess. Also wir haben am Anfang gedacht, man muss das Thema mit Behaglichkeit verkaufen, erhöhter Behaglichkeit. Da waren wir völlig am Holzweg. Jetzt kommt eigentlich ganz stark heraus, dass dieses Thema von zwei Richtungen getrieben wird. Einerseits der Kühlung und andererseits der Speicherung von Energie. Das sind die zwei Themen, die das jetzt treibt. Und das nehmen die Betriebe mittlerweile sehr, sehr gern in Anspruch und hilft natürlich auch der Branche, das muss man auch ganz ehrlich sagen, in Richtung grüner Wandel auch Argumente zu haben.
Und was lernen die Unternehmen dann durch ihr Projekt? Also können Sie uns da so ein Beispiel nennen? Also was ist so der konkrete Output?
Auch wieder ganz unterschiedlich. Also wir haben Projekte, wo das Wissen direkt zurückgespielt wird. Also wir haben ein Projekt gehabt, da geht es um Nassraumabdichtungen. Also wie kann man die Norm beeinflussen oder wie kann man eben sind Abdichtungen zum Beispiel bei massiven Bauteilen überhaupt nötig? Und da können natürlich die Betriebe dann danach für sich entscheiden, wollen sie das so ausführen oder wählen sie eben eine andere Alternative und sagen, naja, wir wissen eigentlich jetzt, dass es anders auch möglich ist, dann können wir das in diese Richtung ausführen.
Und bei der Bauteilaktivierung, die Sie eingangs erläutert haben, was war da zum Beispiel so ein konkreter Output?
Also wir haben grundsätzlich bei den Rechenverfahren mitgeholfen, die Betriebe brauchen, um das überhaupt dimensionieren zu können. Wir haben geholfen, normative Bausteine aus dem Weg zu räumen. Also da waren ganz, ganz viele kleine Stolpersteine verpackt, wo wir immer wieder, wo uns wir arbeiten ja mit den Betrieben auch zusammen und die haben uns zurückgemeldet, ja, aber da sind wir in dem Bereich sind wir außerhalb der Norm oder das Rechenverfahren ist da noch kritisch, wenn ich das so mache, weil da kann ich eben von der Gewährleistung her, habe ich da ein Problem. Könnt ihr da nicht einen Rechenkern schaffen oder gesichertes Rechenverfahren zur Verfügung stellen? Und so arbeitet man da Baustein für Baustein eigentlich weg, immer in Rücksprache mit den Betrieben, die da schon vorne weggehen. Und weil Sie zuerst gesagt haben, wie viele fragen danach oder sind da beteiligt, das kommt immer aufs Thema drauf an. Ja, also bei der Bauteilaktivierung sind es mittlerweile viele. Ja, es gibt Themen, die wir jetzt auch gerade erst beginnen, wie Recycling zum Beispiel. Da ist es jetzt nicht so, dass uns von vornherein schon die Tür eingelaufen wird.
Das alles ist enorm praxisbezogen, so wie das klingt. Wo nehmen Sie die Grundlagen her? Betreiben Sie da selbst Grundlagenforschung oder arbeiten Sie da mit technischen Universitäten zusammen oder ähnliches?
Ganz stark, ja. Also dadurch, dass das Leistungsbild des Baumeisters so vielfältig ist, können wir natürlich nicht überall die Expertise haben. Das heißt, wir arbeiten eigentlich bei fast allen Projekten von uns mit unterschiedlichen Institutionen zusammen, ob das jetzt Universität für Weiterbildung Krems ist, TU Wien oder TU Graz oder eben Universität Innsbruck oder auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Je nach Thema versuchen wir da immer die optimalen Partner zu finden, um die Fragestellung oder den Gedanken, den uns die Betriebe mitgegeben haben, möglichst gut beantworten zu können.
Aber ich höre da so ein bisschen raus, das Selbstverständnis ist, eigentlich auch diese Forschungsergebnisse auf die Straße zu bringen oder auf die Baustelle, um das besser zu sagen.
Ja, also da haben wir auch wieder das Glück, weil dass wir in einer sehr komfortablen Situation sind, weil die Bauwirtschaft hat ja 8 Bauakademien in ganz Österreich und mit der Umwandlung von diesem Kompetenzzentrum Bauforschung in die Zukunftsagentur Bau hat man auch versucht, diese Spange noch enger zu machen zwischen Baubetrieb, Innung, Bauakademie und Zukunftsagentur Bau. Ja, also dieser Austausch von Themen und auch von Wissen sollte natürlich auch noch enger werden. Und nachdem die Bauakademien ja sowas wie das Wifi für den Bau sind, gelingt es uns natürlich auch, das Wissen dann wieder über die Bauakademien zurückzugeben. Oder wir machen teilweise auch, wenn es österreichweites Thema ist, machen wir manchmal ja die Sachen selbst. Aber wenn es wirklich großflächig zurückgegeben werden soll, dann übernehmen das die Bauakademien für uns.
Wie können Sie da mit der Geschwindigkeit mithalten? Als Leser der Bauzeitung, lieber Martin, es gibt wahnsinnig viele Themen. Es ist gigantisch und es gibt diese vielen Pflichtthemen rund um Normen, sowieso Vorschriften, Regelungen. Dann die sage ich mal, großen Themen, Klimaschutz, die CO2-Ziele, neue Materialien in diesem Zusammenhang und. Die Kenntnis über die Handhabe, das Know-how, das Sie vermitteln, das muss ja sehr, sehr schnell eigentlich von der Aufbereitung zu den Leuten, die es dann auf der Baustelle umsetzen. Kommt man da überhaupt noch mit?
Also da sind wir manchmal ganz froh, dass wir jetzt nicht in einer Chemie- oder Pharmazie- oder Medizinbranche sind. Die Innovationen gehen am Bau schon ein bisschen langsamer. Nichtsdestotrotz ist es derzeit halt sehr, sehr dynamisch. Also derzeit sind ganz viele Themen am Weg, denen man sich dann stellen muss. Und natürlich müssen wieder im Hintergrund unsere Mitglieder oder unsere Beiräte auch sagen, okay, wir stellen uns vorrangig jetzt dem Thema Ressourcen oder dem Thema Recycling oder dem Thema Nachhaltigkeit, wie auch immer. Das ist dann eine Entscheidung. Alles geht nicht, ja, aufgrund unserer Personalstruktur. Leider, wir sind nicht ganz so viele wie die Holzforschung Österreich. Die sind da sicher besser aufgestellt, aber es geht sehr viel über das, dass wir viel auf Universitäten oder Dienstleister im Wissenschaftsbereich eigentlich zurückgreifen.
Alles geht nicht, haben Sie gesagt. Dann wäre meine Gegenfrage, was geht denn? Oder anders formuliert, wo legen Sie derzeit die Schwerpunkte?
Also wir haben derzeit einen Schwerpunkt, der liegt im Bereich Digitalisierung, der liegt im Bereich Nachhaltigkeit, aber in diese Richtung, dass man sagt, Ressourceneffizienz und oder Energie, ja, also das sind da die zwei Bereiche, die wir uns da rausgreifen. Wir haben auch in Vorbereitung schon gehabt, das muss man auch ganz ehrlich sagen, die Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen, also das war ein Thema, da waren wir schon dran. Aber mit der Omnibusverordnung hat uns das ja dann von hinten eingeholt, ja, zum Glück meiner Meinung nach, weil, also wir haben an dem Thema gearbeitet, wir haben auch schon Vorlagen für die Betriebe vorbereitet, um das eben machen zu können. Aber wenn sich das mal wirklich angeschaut hat, also das war selbst was, wo wir als Forscher, die da eigentlich sehr, sehr nah an dem Thema dran sind, wirklich lange lesen haben müssen bei manchen Fragen, die da gestellt worden sind, davor gesessen sind und gesagt haben, was wollen die da jetzt von uns oder was wollen die da jetzt eingefüllt haben? Das war also was. Das ist im Zeitfluss dann von hinten weggekommen, aber ja, ich glaube, andere Themen bleiben da sicherlich. Ja. Mhm.
Also das große Thema Nachhaltigkeit nicht in Form von bürokratischen Berichten, an denen man wahnsinnig lang tüftelt und Formulare ausfüllt, sondern in Form von wirklich praktischen Dingen, die man auf der Baustelle umsetzen kann. Das klingt eigentlich grundsätzlich sehr vernünftig.
Also ich glaube, man muss manchmal, also das wird oft vergessen, wir schießen manchmal mit Kanonen auf Spatzen. Ja? Und wenn man sich wieder anschaut, wo kommen denn die CO2-Emissionen her, dann reden wir immer über diese 38%, ja, die der Bau hat. Dann ziehen wir mal ungefähr 28% ab für den Gebäudebestand, der das emittiert. Dann bleiben uns 10% oder 9,5% für die Materialien und der Rest eigentlich für das, was wirklich der Baumeister verursacht, indem dass er es errichtet. Ja. Und dann eigentlich zu sagen, diese Berichterstattung von den Unternehmen ist so wesentlich, finde ich eigentlich den falschen Ansatz, weil der Hebel ist dann in diesen 0,5%, ja, wäre dann irgendwo der Hebel. Da wäre es doch viel schlauer, wenn man diese 10% heranzieht, wo es um Materialien geht. Das ist ja das, was immer noch ein Thema ist, und versucht dort den Hebel anzusetzen, weil man in kurzer Zeit, glaube ich, wesentlich mehr bewirken kann, als wie wenn man Unternehmen quält, die nicht, dass nicht jedes Unternehmen sich überlegen soll, wie es nachhaltiger werden kann, aber eben in einem vernünftigen Ausmaß.
Da möchte ich gleich noch nachhaken, weil in den vergangenen Folgen war das Thema schlechthin. Wie schafft die Bauwirtschaft die Transformation zur CO2-Neutralität? Ich stelle die Frage mal Ihnen. Wie schafft die Bauwirtschaft diese Transformation?
Also ich glaube, dass bei den Materialien hat jeder Hersteller, jede Industrie hat da wirklich ihre Aufgaben, ein möglichst gutes Material auch dann zur Verfügung zu stellen. Und dann müssen wir uns natürlich überlegen, wo legen wir die Grenzwerte hin? Ja, also wenn wir dann, derzeit können wir die Nachhaltigkeit, wir wissen ja noch nicht wirklich, wie wir es berechnen, weil die OEB 7 ist noch nicht heraus. Und damit ist noch relativ unklar, ja, wie wir es dann genau berechnen und wo dann der Grenzwert hingesetzt wird. Ja. Das ist immer das Problem, wenn man so bei vielen dieser Themen, auch die wir bearbeiten, ist, dass man noch nicht genau weiß, wo ist der Grenzwert oder wie genau soll es berechnet werden. Da versuchen wir natürlich schon, auch der Branche immer zu helfen, auch Politikern Vorschläge zu machen, wo man sagt, okay, wie könnten wir uns das vorstellen? Wie könnte so ein Thema handhabbar bleiben?
Mhm. Sie reden auch mit Politikern?
Wir schaffen oft die Grundlagen für das, dass unsere Funktionäre, also sprich Bundesinnungsmeister oder Landesinnungsmeister, dann mit der Politik reden kann. Und wir füttern ihn eben im Hintergrund mit Informationen oder mit Forschungsergebnissen oder mit Argumenten, dass man das wirklich gut erklären kann, weil eines ist uns schon wichtig und das war auch mit ein Grund, warum wir die Zukunftsagentur Bau gegründet haben. Wir wollen eigentlich weg von dem Image, dass wir am Schluss immer sagen, nein, wollen wir nicht, ja, sondern dass wir proaktiv in den Prozess eigentlich einsteigen und sagen, so könnte man es uns vorstellen, so könnte es funktionieren, warum probieren wir es nicht so?
Das ist eine ganz interessante Schnittstelle eigentlich. Ja. Das heißt, Sie versuchen die Regelungen, die politischen Entscheidungen auch dahingehend beratend zu beeinflussen, weil Sie ja wissen, was Sie den Baumeistern dann verkaufen oder vermitteln können, müssen, wollen, damit das Ganze dann auf der Baustelle wirklich umgesetzt wird.
Ja, also wir haben natürlich keine Illusionen. Es sind immer nur auch Vorschläge, die wir unseren Funktionären mitgeben könnten als Argumentarium. Aber ich glaube, das ist total wichtig in dem Prozess, dass man einfach vorne dran ist, ja, bei den Entwicklungen und nicht immer hinten nach und sagt, das Rechenverfahren will ich nicht oder der Energieausweis ist per se schlecht. Ja.
Gibt es so ein Beispiel, wo Ihnen das schon gelungen ist, so proaktiv das Thema beeinflussen und anstatt ganz am Ende dann zu kommen und sagen, na, das gefällt uns nicht?
Ja, also wir haben zum Beispiel derzeit ein Projekt am Laufen, wo wir versuchen, einen ökologischen oder nachhaltigen Materialpass von einem Gebäude uns zu überlegen, wie kann man den erstellen. Ja? Und die Frage für uns ist die gewesen, wie schaffe ich das Ganze auch ohne BIM? Ja? Weil viele Betriebe draußen natürlich noch nicht das beim Building Information Modeling da am Weg sind. Und unser Zugang war dann der, dass wir gesagt haben, schauen wir uns doch an, was weiß der Baumeister? Der Baumeister weiß, was für Material er beim Händler einkauft und der Baumeister weiß, was für Material auf die Baustelle geht. Wenn ich jetzt diese zwei Daten, die ich zur Verfügung habe, noch mit einer Datenbank, wo eben die Materialkennwerte drinnen sind, verschränke, ja, wenn mir das gelingt mit der Software, die der jeweilige Baumeister verwendet, dann bekomme ich eigentlich am Schluss ein Datenpackage raus, wo eben alles das, was der Baumeister angegriffen hat, in Menge und Materialität mit dem entsprechenden Nachweis als Package fertig ist. Ja, also das ist so unsere Vorstellung. Da versuchen wir eben gerade mit Baustoffhandel und mit Baubetrieben das jetzt pilothaft umzusetzen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, das ist ein ganz spannender Zugang, ja. Weil wir gesagt haben, sonst, was ist die Alternative? Die Alternative ist, wir versinken im PDF-Chaos, indem, dass ich für jedes Produkt, das ich verbaue oder kaufe, dann irgendein PDF-Dokument raussuchen muss und das zusammenpacke und sage, okay, ich habe so und so viel von dem dort und dorthin, mal dem und dem Produktnachweis. Also das ist was, da sind wir derzeit jetzt ein bisschen vor dem Markt eigentlich, aber wir glauben, dass diese Nachweisführung schon ganz, ganz wesentlich wird.
Spannend finde ich, dass sich hier Digitalisierung und Nachhaltigkeit sehr ergänzen.
Das ist, glaube ich, das ist für uns das Argument schlechthin. Also nur zu digitalisieren um der Digitalisierung willen, das macht keinen Sinn. Ja? Also wir müssen die Effizienz in die Prozesse heben und das muss auch den Betrieben was bringen. Also sprich, entweder er hat so einen Druck, weil er sagt, okay, das schafft doch kein Mensch mehr, ja, das händisch zu machen, oder eben er wird dadurch effizienter. Dann fangen solche Sachen an zu greifen. Beim BIM zum Beispiel war es so, dass das ja immer irgendwie so ein bisschen in Closed-BIM-Systemen war. Also der Betrieb hat halt seinen Standard mit seinen Zulieferbetrieben gemacht, aber alle anderen waren oft aus diesem Vorteilskreis heraus. Und wenn man mit denen dann zusammenarbeiten wollte, dann war es oft so, dass das mehr Arbeit verursacht hat, als wie wenn man klassisch zusammengearbeitet hat.
Ich muss kurz erklären für die Zuhörerinnen, die denen BIM nichts sagt, das ist im Grunde die digitale Erfassung eines kompletten Bauprojekts genau. Bis ins kleinste Detail von der Planung bis zur Errichtung. Und da ist alles verarbeitet und vermerkt. Und das verursacht durchaus Schmerzen bei den Baumeistern, weil das ja auch mit Investitionen verbunden ist und damit, dass man sich auseinandersetzt. Umgekehrt lese ich zumindest bei dir, Martin, in der Bauzeitung, BIM muss sein, über kurz oder lang.
Über kurz oder lang, ja. Und es gibt eben, also das Problem ist eben tatsächlich, also die Grundidee, die ja eigentlich faszinierend ist, da gibt es ein dreidimensionales Modell von einem Gebäude und da stehen, das ist digital, und da stehen alle Informationen drin, die alle brauchen. Wo wird welche Tür eingebaut, welche Stärke hat die Wand, welche Materialbeschaffenheit. Dann weiß der Installateur genau, wo er die Leitung legen muss. Dann weiß später der Liftbauer, der Schacht ist so und so. Also vom Prinzip her super, aber wie gerade schon erwähnt, es müssen dann aber auch alle, die beteiligt sind, mit dem System und mit der Systematik arbeiten können. Also es ist nicht die EDV als solche, sondern die Systematik und dass alle die gleiche Sprache sprechen auch. Und man arbeitet derzeit auch dran, auf Industrieebene, das zu vereinheitlichen. Aber es ist nicht einfach. Und ich glaube, die ausführenden Unternehmen, also gerade im Baugewerbe, ist BIM doch noch ein Stückchen weit entfernt. Korrigieren Sie mich, Herr Graupner, aber das ist schon noch ein schwieriges Thema, ja.
Es gibt, das ist ganz spannend, weil im BIM, also beim elektronischen Gebäudemodell, auch eine Problematik auftritt und die zeigt dann auch auf, warum manche Betriebe schon damit erfolgreich sind. Weil aus unserer Sicht ist es so, gerade bei diesem elektronischen Gebäudemodell ist es so, dass derzeit noch unklar ist, wer zahlt wofür, in welcher Stufe. Ja, also warum soll der Planer jetzt ein Gebäudemodell errichten, das dann für den Facility Manager, der dann das Gebäude betreibt, schon alles kann. Ja.
Der bedankt sich
und bezahlt wird's nicht. Ja. Also das ist diese große Fragestellung. Mhm. Und es gibt eben ein paar Betriebe und das sind die auch beim Thema Building Information Modeling schon erfolgreicher sind. Das sind die diese Ketten eigentlich in Eigenregie abbilden. Ja. Also die Projektentwicklung machen, die Planung, die Projektentwicklung, teilweise den Bau und manchmal sogar nur den Betrieb vom Gebäude. Und die haben erkannt, dass wenn sie am Anfang natürlich ein super Modell machen, dass sie das durchziehen können und dann mehrfach die Vorteile heben können. Ja. Mhm. Und da gibt es ein paar, die mittelgroße Baubetriebe, die das auch schon für sich erkannt haben, aber es sind von der Anzahl her noch wenige. Ja. Die haben natürlich auch eines gemacht, und das muss man auch sagen, dass sie sich Gewerke ins Haus geholt haben, mit denen sie zusammenarbeiten. Also wie kann man sich das vorstellen? Den Installateurbetrieb oder den Elektrikerbetrieb, der sitzt dann plötzlich vielleicht beim Baumeisterbetrieb drinnen, funktioniert zwar nur als eigenes Unternehmen, arbeitet aber schon eben auf diesem Standard mit und damit geht dann plötzlich so Zusammenarbeit. Mhm. Und das ist natürlich, dann wird es hochspannend, ja, weil dann können viele von diesen Vorteilen, die das verursacht, profitieren. Aber alles, was davor passiert, diesen arbeitsteiligen Prozess, wie er bei uns eigentlich üblich ist, das ist wirklich, wirklich eine große Herausforderung.
Es ist ja in der Tat so, dass eine Baustelle ja ein Riesenbetrieb ist, wo ganz, ganz viele Firmen arbeiten und sich einander Dinge übergeben, halbfertig. Da wäre BIM schon genial. Ja. Aber ich denke mir, dass es gerade für kleinere und mittlere Betriebe tatsächlich auch ein großer Aufwand ist, das einzuführen, damit zu arbeiten. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, also ich glaube, wenn die Standards klar wären und wenn auch die Modellierungsart klar wäre, dann würde da schon sehr viel mehr gehen. Ich glaube nicht, dass die Betriebe da hinten anstehen würden, weil ein elektronisches Gebäudemodell dann für die Errichtung von einem Gebäude zu verwenden, das würde schon gehen. Ja. Nur es muss eben von Anfang an, also ein elektronisches Gebäudemodell für die Errichtung muss so konzipiert sein, dass es auch wie die Errichtung denkt. Das heißt, es muss so geplant sein, dass man das eigentlich nachbauen kann auf der Baustelle. Mhm. Ein klassisches Beispiel, ja. Geht die Decke durch im Gebäudemodell, ja, die Betondecke bis zur Außenwand, oder hört sie eben früher auf und geht dann die Seitenwand noch davor runter. Ja, das ist in den Modellierungssoftwaren unterschiedlich, macht aber einen Riesenunterschied. Ja, wenn Sie jetzt 10 Geschosse errichten und da jeweils einen Verschnitt haben, weil die Decke nicht ganz so weit rausgeht, dann ist da einfach eine große Diskrepanz drinnen. Ja. Hm. Und das muss man eben mitdenken, und das ist meiner Meinung nach auch die große Schwierigkeit, dass diese Trennung von Planung und Ausführung eigentlich über so langen Zeitraum gelebt worden ist und jetzt aber wieder aufgrund der Anforderungen zusammenrutschen sollte. Mhm.
Ich schaue zu dir, Martin, gibt es da in möglicherweise anderen Ländern, gibt es irgendwo schon so ideale Baustellen? Existiert das oder kämpfen weltweit eh noch alle mit
Ich glaube, ideale Baustellen gibt es auch in Österreich schon. Also ich glaube, dass gerade die größeren Unternehmen da schon sehr weit sind. Also eine Strabag oder eine POR, um die beiden größten zu nennen, und andere gibt es auch, Switelski. Also die sind da schon wirklich weit. Und die ich jetzt nicht genannt habe, mögen mir verzeihen. Also da gibt es schon eine ganze Menge, weil die sind natürlich in der Lage, dann als Generalunternehmer wirklich einen integrierten Prozess zu treiben. Und da ist dann klar, okay, also wir verwenden jetzt unser Modell, unsere Systematik, und da kennt sich dann auch jeder aus. Schwieriger wird es dann, wenn diese ganze Kette nicht so geschlossen und so hoch integriert ist. Mhm. Dann wird es schwieriger natürlich.
Was für uns auch spannend ist, dass gerade bei den von Ihnen angesprochenen Betrieben, da hat sich das auch oft aus dem Tiefbau heraus entwickelt, weil im Tiefbau gibt es ein Phänomen, was das BIM wirklich begünstigt, dass es immer gleich währende Positionen gibt. Ja? Also zum Beispiel der Quadratmeter Asphaltstraße, ja, der hat eigentlich fast überall dann den gleichen Unterbau, der hat den gleichen Randstreifen, der hat die gleiche Absicherung auf der Seite und der hat einen klassischen Asphaltier- oder Betoniervorgang, je nachdem, wie man halt die Straße errichtet. Und dann, wenn Sachen eben wiederholend sind, dann wird es schon richtig spannend, das auch zu digitalisieren, weil dann kann ich diese Vorteile heben, wie Zeitplanmanagement, Materialmanagement im Hintergrund, das kann ich dann heben. Beim Hochbau ist es sehr, sehr viel schwieriger, weil wir da eigentlich immer im prototypischen Bereich sind. Ja, also die wenigsten bauen schon seriell. Ja, es gibt ein paar auch wieder in der Industrie, die da vorne dran sind, aber die wenigsten bauen wirklich viel schon mit Vorfertigung. Mhm. Ja. Und zum Beispiel ÖBB oder ASFINAG, da wo sie im BIM wirklich stark sind, muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist derzeit bei Raststationen, ja, bei der ASFINAG, die eigentlich immer gleich ausschauen. Ja. Mhm. Und bei der ÖBB sind diese klassischen Bahnhöfe, die jetzt nicht Hauptbahnhof in Salzburg sind, ja, sondern halt so ein klassischer mittelgroßer Bahnhof ja, mit ein paar Bahnsteige. Da ist es natürlich auch wieder super, weil da gibt es auch wieder die immer gleichwährenden Objekte. Und dann geht es wirklich besser.
Skaleneffekte dann sozusagen.
Ja, da kann man echt viel heben und da kann man im Hintergrund mit den Gewerken auch richtig gut zusammenarbeiten. Schon.
Ist total spannend. Ein Thema, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist das Thema Fachkräftemangel. Ich möchte das noch kurz ansprechen. Da leidet ja die Branche, nicht nur diese Branche, viele Branchen in Österreich leiden da sehr darunter. Wie adressieren Sie dieses so schwierige Thema? Wie ist Ihr Blick auf den Fachkräftemangel?
Also derzeit ist er natürlich in einer bisschen abgeschwächten Form, wobei ich glaube, dass das nur ein temporäres Phänomen ist. Wenn ich jetzt sehe, wie die Aktienkurse von den großen Bauindustriebetrieben in die Höhe gegangen sind, weil ja in Deutschland da riesen Infrastrukturpakete beschlossen worden sind, dann glaube ich, dass uns dieses Thema Fachkräftemangel relativ schnell wieder einholen wird, weil die müssen das ja auch irgendwie bauen und auf die Straße bringen. Wir machen dazu, also das ist natürlich eine Kernaufgabe der Innung, ja, sich um das Thema Fachkräfte zu bemühen. Die macht dann natürlich auch sehr, sehr viel, ob es jetzt Lehrlingscasting ist, ob es Lehrlingsverantwortliche in den jeweiligen Bundesländern ist. Aber weil Sie jetzt sagen, was machen wir in dem Bereich? Wir haben vor kurzem gerade eine Studie beauftragt, wo wir uns anschauen, wie schaut es denn mit dem Mittelbau aus? Wie lange ist die Behaltedauer von Arbeitskräften? Warum gehen sie? Was gefällt ihnen nicht an ihren Arbeitsumständen? Was gefällt ihnen gut? Ja, um da einfach auch Grundlagen für uns zu haben, wo wir sagen, wir investieren zuerst eigentlich sehr, sehr große Summe, bis der mal in dem Mittelbau ist. Ja, also wenn er bei uns guter Techniker, guter Bauleiter, guter Polier, in den ist eigentlich schon sehr, sehr viel Geld reingeflossen. Und es ist dann immer wahnsinnig schade, wenn wir den als Branche verlieren, weil wir diese Fachkräfte ja eigentlich dringend brauchen. Und deswegen ist dann natürlich der Blick in uns zu unseren Betrieben und zu den Leuten schon ein ganz, ganz wichtiger und zu fragen, okay, was sind denn die Sachen, die du gut findest, was sind die Sachen, die du nicht so gut findest, warum würdest du überlegen, da wegzugehen oder nicht. Aber die ist noch nicht ganz fertig, die Studie. Ja, hat Gespräche eben in mehreren Bauakademien mit dem Mittelbau gegeben und wir sind schon sehr gespannt, was bei der Studie rauskommt, um das dann, um die Lehren auch vielleicht für uns umzusetzen. Natürlich können wir die Betriebe nicht zwingen, ja, aber wir können ihnen das mitgeben und sagen, schaut's her, das ist zum Beispiel wieder sowas. Wenn Sie sagen, wie fließen unsere Ergebnisse ein? Wir haben ja ein Verteilersystem, dann können wir ihnen sagen, schaut's, das sind eigentlich die Gründe, die wir jetzt abgefragt haben, warum die Leute gehen oder warum sie vielleicht unzufrieden sind. Da kann man doch dran arbeiten, ja, oder da kann man doch vielleicht was besser machen.
Wann wird die Studie fertig sein?
Wir gehen davon aus, dass es vor dem Sommer eigentlich noch fertig sein wird.
Hm. Klingt nach einer spannenden Geschichte für die Bauzeitung.
Ja. Absolut, absolut. Das Fachkräftethema ist tatsächlich sehr schmerzhaft. Wie haben Sie auch einen Blick auf die ganz Jungen, also die nachkommenden Generationen, die in die Baubranche gehen oder auch nicht? Was kann man da machen? Kann die ZAB da auch irgendwas tun?
Naja, es ist natürlich, also da sind wir dann natürlich schon ganz stark in Motivationssachen, weniger jetzt in so einem klassischen Forschungsthema. Mhm. Und das wird derzeit eigentlich, glaube ich, von den Innungen eigentlich sehr gut und innovativ bearbeitet, also mit Castings, mit Praxistagen an den Bauakademien, mit Lehrlingsbeauftragten, die in die Schulen gehen und dort schon den Lehrberuf vorstellen. Also da passiert schon sehr, sehr viel. Aber natürlich, eines ist uns auch klar, einerseits kämpfen wir da auch gegen andere Branchen. Ja. Und das Zweite ist uns auch klar, es sind rückläufige Geburtenjahrgänge. Also jeder muss sich da anstrengen, um die Leute für sich zu gewinnen. In den ländlichen Regionen geht es noch einfacher. Im städtischen Bereich wird es zunehmend schwieriger, ja, muss man ganz, ganz offen sagen. Ja.
Mhm. Sie haben jetzt vorher in einem Nebensatz das deutsche Baupaket erwähnt. Auch in Österreich gab es ja ein Wohnbaupaket der Vorgängerregierung von Schwarz-Rot-Pink. Jetzt blicken alle auf die neue Regierung und hoffen, dass da endlich was weitergeht und die Baukonjunktur ein bisschen angekurbelt wird. Sie sind ganz tief drinnen auch in der Branche und haben auch das Ohr an vielen Betrieben. Wie ist denn Ihr Blick auf die Lage? Wann ist die Krise vorbei?
Also wir haben derzeit ein ganz spannendes Projekt am Laufen und da war gestern auch Diskussionsrunde im österreichischen Normungsinstitut zum Thema, wir nennen es Bauen außerhalb der Norm, aber es lehnt sich sehr stark an den Gebäudetyp E in Deutschland. Und was wir feststellen oder auch uns wünschen würden, ist einfach wieder mehr Freiheit, um diesen Ingenieurgedanken, also wie komme ich zu neuen Ideen, wie kann ich was umsetzen, wie kann ich meine Innovation auch auf den Markt bringen oder wie kann ich auch Einsparungspotenziale finden, dass die Betriebe da wieder mehr Freiheit bekommen. Ich glaube, das ist für uns ganz ein zentrales Thema, weil eines ist schon passiert in den vergangenen Jahren. Wir waren so erfolgreich und wir waren so gut ausgelastet, dass wir die Standards vom Gebäude eigentlich immer mehr in die Höhe getrieben haben. Und jetzt ist es so, wir bauen eigentlich für alle an Mercedes und stellen uns nicht mehr die Frage, ob nicht vielleicht Skoda oder Dacia für manche auch reichen würden, wenn die Miete dafür bezahlbar wäre. Ja, also das ist für uns eine ganz zentrale Frage.
Diesen Gebäudetyp E, den habe ich auch schon öfter bei dir gelesen, Martin, in der Bauzeitung. Magst du das kurz noch ein bisschen abrunden, das
Thema? Ja, also ich habe gestern die Veranstaltung, die Herr Graub erwähnt hat, da war ich auch dabei, mit großer Spannung. Der Anton Rieder treibt das sehr stark voran, der Bauunternehmer aus Tirol, der auch in der Innung vertreten ist. Ja, die Idee ist tatsächlich, dass man sagt, Baum wieder vereinfachen, so ein bisschen back to the roots. Und das Problem ist bei den Normen, dass die natürlich immer, wie der Graupner sagt, also wir bauen tatsächlich einen Mercedes und also beispielsweise beim Schallschutz ist es so ein Thema oder beim Thema Barrierefreiheit. Es ist ja gar nicht gesagt, wenn man ein neues Gebäude baut, dass da jede Wohnung jetzt barrierefrei sein muss. Weil es ist ja, das benötigt ja nicht jeder Mieter oder jeder Käufer eine barrierefreie Wohnung, sondern du brauchst einen gewissen Prozentsatz, der zur Verfügung steht. Mhm. Und daher geht es eben darum, die Abweichung von der Norm zu ermöglichen, ohne dass der, und zwar, so wie ich das verstanden habe, in einer bilateralen Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber, dem Bauherrn und dem ausführenden Unternehmen und dem Planer, auf der anderen Seite, ohne dass dann später die Gefahr einer Haftungsklage kommt. Also das ist ja immer das Problem, dass wenn ich von der Norm abweiche, droht mir eine Haftungsklage. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Und in Deutschland gibt es eben diesen sogenannten Gebäudetyp E. In Bayern wird da, glaube ich, schon gelebt. Die deutsche Regierung wollte ihn auf Bundesebene in einem Gesetz verankern und dann ist die Regierung dann wie in Österreich dann abgewählt worden. Aber es soll jetzt kommen.
Ja, und in Deutschland richten es gerade 19 Gebäude eben in Bayern nach diesem Gebäudetyp E, die sollen auch gemonitort werden und diese Vorschläge sollen dann eigentlich auch öffentlich zugänglich werden und das wird sehr, sehr spannend. Da sind auch einige Bestandsobjekte dabei. Das ist das, wo wir auch sehr starke Hoffnung reinsetzen, weil das ist was, wo wir aus der Branche schon zurückgemeldet bekommen, dass da manchmal normative Anforderungen und Bestand sehr, sehr weit auseinanderklaffen. Ja. Mhm. Als klassisches Beispiel, ja, das Gründerzeit-Stiegenhaus hat ganz, ganz schmale Betondecken beim Stiegenhaus. Die wären in vielen Fällen jetzt nicht mehr zulässig. Genauso sind wunderschöne schmiedeeiserne Absturzsicherungen. Da wäre es so, dass die Norm eigentlich sagt, da dürfte kein Kleinkind mehr den Kopf unten in dem Stiegenzwickel durchstecken können. Deswegen gibt es halt jetzt oft Glasscheiben, die dann da davor gestellt sind. Dann ist es erhöht auf 1 Meter Absturzsicherung, weil die oft nur 80, 85 Zentimeter hoch sind. Und das sind solche Sachen, wo ich mir denke, da muss man einfach mit Maß und Ziel drüber nachdenken, weil ich glaube, dass da in der Vergangenheit nicht so viel passiert ist, dass es das rechtfertigt, dass man sagt, man baut jetzt alle Stiegenhäuser von Gründerzeitgebäuden um. Ja. Weil das ist wirtschaftlich einfach nicht darstellbar, ist auch schwierig durchzukriegen, vor allem wenn mehrere Eigentümer auf einem Objekt sind. Weil was ist die Konsequenz? Sonst passiert vielleicht gar nichts und das ist das, was wir auch nicht wollen. Ja.
Das ist interessant. Auch in einer früheren Folge dieses Podcasts hat mir ein deutscher TU-Professor, der Herr Roswald Klinge, dieses Thema rein aus der Perspektive der Nachhaltigkeit auch erzählt. Also weil natürlich der Einsatz von Materialien, der normgerechte, oft eine reine Übertreibung ist und zu Ressourcenverbrauch führt, der gar nicht notwendig wäre.
Sehen Sie das auch so? Ja, wir haben 4 Beispiele ausgearbeitet. Also wir haben 2 Sachen gemacht von der Zukunftsagentur Bau. Wir haben einerseits einen rechtlichen Vorschlag ausarbeiten lassen, wie kann so ein Baustein ausschauen, dass man ihn auch rechtlich in Österreich umsetzen kann. Und das Zweite ist, wir haben 4 Beispiele geliefert, wo wir gesagt haben, wo wären denn da die Potenziale? Und bei den Beispielen sind 2 Sachen drinnen. Wie Sie richtig gesagt haben, ist es einerseits die finanzielle Einsparung drinnen, aber eben auch die CO2-Einsparung, sofern sie bei der jeweiligen Sache vorhanden sind. Zum Beispiel, Rissbreite bei einer Decke von derzeit 0,3 Millimeter auf 0,6 erhöhen, wäre jetzt nicht das große Ding, weil wenn ich vorhabe, die Decke dann sowieso zu verputzen, dann ist es eigentlich egal, ob der Riss 0,3 oder 0,6 Millimeter ist. Ist aber eine Einsparung von monetär zwischen 15% und 20% und ähnlich verhaltet sich es auch beim CO2-Bereich. Also da gibt es schon Potenziale. Ja. Das sind natürlich jetzt nur die Decken beim Gebäude, aber wenn man mehrere solche Beispiele findet, dann kann man da, glaube ich, wirklich was bewegen. Aber eben, wie schon gesagt, wenn das Ding 0,6 ist, dann könnte der Nächste jetzt hergehen und sagen, okay, 0,6 Rissbreite, ich verklage dich auf Nichteinhaltung der derzeit geltenden Norm. Und wenn man da jetzt nicht so eine Vereinbarung hat, dann ist das schwierig. Und das war gestern auch bei dieser Diskussion ganz, ganz spannend, dass ja einige sagen, das geht schon, das kann man schon machen, ja. Aber die Rechtsprechung sagt da eigentlich, was uns die Mitglieder rückmelden, ganz was anderes. Ja. Also es ist sehr, sehr hart, dann nachzuweisen, dass da nichts passiert ist. Also wir haben zum Beispiel einen Fall gehabt von einem Mitgliedsbetrieb. Die haben ein Gebäude in ein Gebäude eine Heizung eingebaut und haben das mit einem modernen Rechenverfahren gemacht. Nennt sich thermodynamische Gebäudesimulation. Da muss ich viel mehr Sachen eingeben als wie bei der klassischen Heizlastberechnung. Was ist passiert? Das Gebäude war warm, war trotzdem 22 Grad. Die Bauherren haben den Errichter geklagt, dass die Berechnung der Heizlastnorm nicht eingehalten wurde und die Wärmepumpe zu gering dimensioniert ist. Es ist dann über den Nachweis der thermodynamischen Gebäudesimulation und über das, dass das Gebäude ja die Komforttemperatur einhält, ist es dann zum Glück für den Auftragnehmer gut ausgegangen, aber eben die Abwehrkosten, das Gutachten, das Nachweisen, das sind alles Sachen, die muss ich ja zuerst mal vorfinanzieren, bis das Ganze dann ausgegangen ist. Und da sagen eben viele Mitgliedsbetriebe zu Recht, das tue ich mir nicht an, dann mache ich es lieber nach der Norm, dann bin ich da auf der sicheren Seite und kann da eigentlich nicht angegriffen werden.
Was dazu führt, wir haben nämlich genau über das Thema vor kurzem gesprochen und auch berichtet, was dazu führt, dass dann eben beispielsweise 4 Heizgeräte eingebaut werden, wo 2,5 oder so in der Praxis dann nur laufen.
Das wäre zu viel.
Ja.
Definitiv ein Thema für Nachhaltigkeit und Vernünftigkeit und Bauen mit Hausverstand und Planen mit Hausverstand und politische Vorgaben mit Hausverstand. Da ist noch einiges, was auf uns zukommt und auch für Sie. Ihnen wird die Arbeit nicht ausgehen bei der Zukunftsagentur Bau. Herzlichen Dank, Gunter Graupner, fürs Kommen heute. Das war super spannend und ich glaube, wir können das auch an anderer Stelle auch nochmal gerne vertiefen. Die Themen bleiben heiß. Ich sage für heute erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war eine Neufolge vom Architektur- und Bauforum. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Regie und Technik Stefan Böck. Website und Newsletter finden Sie wie immer auf www.handwerkundbau.at.